Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 46. Vers der Sure 34, Sabah.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, dieses rate ich euch, nämlich euch aufzuraffen und zu zweit oder einzeln und euch gottesbewusst nachzudenken. Dieser euer Gefährte, das heißt Mohammed, ist nicht von Wahnsinn heimgesucht, sondern er warnt euch lediglich vor schwerer Strafe.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 310C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Mittwoch, dem 24. August 2022, gleich dem 2. Schahriwar 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt unsere Sendereihe Moral islamisch gesehen. Anschließend hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Raketenfregatte Separ. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran, Drohnenmanöver der Armee. Irans Außenminister in Mali. Und anhaltende US-Kriegstreiberei. Washington plant bislang größtes Paket für Ukraine. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran. Drohnenmanöver der Armee. Das Drohnenmanöver 1401 der Armee der Islamischen Republik Iran begann mit Aufklärungsflügen und der Überwachung der Landesgrenzen. Diese zweitägige Übung wird mit 150 Aufklärungs- und Kampfdrohnen im Norden, Süden, Westen sowie in der Mitte des Landes durchgeführt. Dabei werden Aufklärungsdrohnen ihre Ziele für die Zerstörung in der nächsten Phase der Übung identifizieren. Amiral Habibullah Sayyari, der stellvertretende Koordinator der Armee der Islamischen Republik Iran, sagte bei der Erläuterung der Ziele der gemeinsamen Drohnenübung der Armee: Die neuen Drohnen, die von den engagierten Mitarbeitern der Armee der Islamischen Republik Iran und der Industrie des Verteidigungsministeriums sowie in Zusammenarbeit mit wissensbasierten Unternehmen des Landes hergestellt werden, werden bei diesem Manöver getestet. Der stellvertretende Koordinator der iranischen Armee fügte hinzu: Die Genauigkeit und Stärke der Waffen, der Grad der Flugkontinuität, die Fähigkeiten der Leit- und Kontrollsysteme sowie die Kampffähigkeiten der Drohnen gehören zu den Punkten, die bei diesem Manöver getestet und bewertet werden. Der Kommandeur des gemeinsamen Drohnenmanövers 1401 der Armee der Islamischen Republik Iran nannte als weitere Ziele und Merkmale der Übung: Weitergabe von Erfahrungen an die jungen Kräfte, Üben des Gelernten sowie Steigerung der Kampfbereitschaft, um Bedrohungen zu begegnen. Er sagte: Dies ist nur ein Teil der Fähigkeiten der 4 Drohnenstreitkräfte der Armee der Islamischen Republik Iran, die Operationen mit verschiedenen Aufklärungs-, Überwachungs- und Kampfdrohnen durchzuführen. Irans Außenminister in Mali. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdullahian hat sich bei einem Treffen mit dem Übergangspräsidenten von Mali am Dienstag in Bamako für den Ausbau der bilateralen Kooperationen ausgesprochen. Iran ist fest entschlossen, seine Zusammenarbeit mit der malischen Regierung in den Bereichen Verteidigung, Wirtschaft und Technologie zu stärken, sagte Außenminister Abdollahian bei diesem Treffen. Ferner würdigte er das Engagement der Regierung in Mali beim Kampf gegen Terrorgruppen. Unter dem Hinweis auf die Erfahrungen der Islamischen Republik Iran bei der Bekämpfung von Terrormilizen in der Region, darunter dem IS, hob er außerdem hervor, dass das iranische Volk trotz ungerechter und umfangreicher Sanktionen weiter erfolgreich auf dem Weg zur politischen Unabhängigkeit und wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Fortschritten voranschreite. Bei diesem Treffen begrüßte Assimi Goïta, der Übergangspräsident von Mali, die Einigung beider Länder über die Intensivierung ihrer Wirtschaftskooperationen. Mit Blick auf die Errungenschaften des iranischen Volkes bei der Bekämpfung der ungerechten Sanktionen und seine wichtigen politischen und wirtschaftlichen Positionen auf regionaler und internationaler Ebene bezeichnete Goïta Iran als ein Vorbild für das malische Volk im Kampf gegen den Expansionismus einiger ausländischer Regierungen. Außenminister Amir Abdollahian traf am Dienstagmorgen in der malischen Hauptstadt Bamako ein, wo er von seinem Amtskollegen Abdoulaye Diop empfangen wurde. Anhaltende US-Kriegstreiberei. Washington plant bislang größtes Paket für Ukraine. Die USA wollen Berichten zufolge am Mittwoch ein weiteres militärisches Hilfspaket für die Ukraine bekannt geben, das einen Umfang von 3 Milliarden US-Dollar haben soll. Die offizielle Ankündigung des Weißen Hauses soll am Mittwoch erfolgen, am Unabhängigkeitstag der Ukraine und zugleich genau 6 Monate nach Beginn des Ukraine-Krieges, wie ein US-Regierungsvertreter am Dienstag sagte. Die Gelder könnten unter anderem für Waffen und Training genutzt werden. Auch Deutschland will der Ukraine weiter Rüstungsgüter im Wert von deutlich mehr als 500 Millionen Euro liefern. Neben Flugabwehrsystemen sollen auch Bärgepanzer und Ausrüstungen zur Drohnenabwehr geliefert werden. Unterdessen hat der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung DIW, Marcel Fratscher, bekannt gegeben, dass der Ukraine-Krieg die deutsche Wirtschaft noch über Jahre belasten werde. Der Ukraine-Krieg hat massiven Schaden für die deutsche Wirtschaft verursacht, sagte Fratscher der Nachrichtenagentur Reuters. Von dem zu Jahresbeginn für möglich gehaltenen Anstieg des Bruttoinlandproduktes BIP von 4,5% in diesem Jahr könnte bestenfalls ein Plus von 1,5% übrig bleiben, was größtenteils an den ökonomischen Folgen des Krieges liege, der am 24. Februar 2022 begonnen hat. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat unter Verweis auf die neue US-Hilfe vor einem Nachlassen bei der militärischen Unterstützung der Ukraine gewarnt. Er forderte die europäischen NATO-Verbündeten auf, ihre Waffenlieferungen an die Ukraine zu erhöhen, damit sie die von Russland besetzten Gebiete zurückgewinnen könne. Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine haben die westlichen Staaten durch die Verschärfung der Sanktionen gegen Russland und die Lieferung verschiedenster militärischer Waffen, Munitionen und Ausrüstungen sowie Treibstoff an die Ukraine nicht nur keinen Schritt zur Beendigung des Krieges unternommen, sondern das Feuer des Krieges weiter geschürt. Syrien. US-Besatzerarmee greift Deir ez-Zor an. Die US-Besatzertruppen haben am Dienstag die Infrastruktureinrichtungen der syrischen Stadt Deir ez-Zor aus der Luft angegriffen. Wie Reuters heute berichtete, hat das terroristische US-Militärkommando für Westasien, Zentralasien und Ostafrika, CENTCOM, in einer Erklärung bekannt gegeben, dass der Luftangriff auf Anordnung von Präsident Joe Biden durchgeführt worden sei. In der Erklärung zu dem US-Angriff wurde am Dienstag nicht erwähnt, ob es Opfer gegeben hat. Vor einigen Tagen hatte ein Reporter der Nachrichtenagentur Sputnik News aus Deir ez-Zor berichtet, dass mehrere Raketen die Militärbasis der USA auf dem Ölfeld Al-Omar im Osten der Stadt getroffen hätten. Daraufhin sei es zu intensiven Flügen von US-Kampfjets über Syrien gekommen. Mit der Niederlage der Terrormiliz IS als US-Militärarm in Syrien November 2017 ersetzten die US-amerikanischen Militärs diese Terrormiliz. Genau von diesem Zeitpunkt an begannen sie anstelle des IS syrisches Öl zu stehlen. Der frühere US-Präsident Donald Trump hat ganz klar zugegeben, dass die US-Truppen wegen der syrischen Ölfelder in diesem Land präsent sind. Neben Öl und Diesel schmuggeln die Amerikaner auch Unmengen an syrischem Weizen und Getreide für ihre Soldaten im Irak, worüber die Medien immer wieder Berichte veröffentlicht haben. Syrien. Russland bombardiert Terrorbasis. Oleg Egorov, der stellvertretende Leiter des russischen Versöhnungszentrums Hamamyan in Syrien, sagte, dass die russische Luftwaffe einen Stützpunkt der Terrorgruppe Tahrir al-Sham, al-Nusra-Front, bombardiert habe. Laut dem heutigen Bericht der libanesischen Internetseite al-Nashra betonte der russische Verantwortungsträger, dass das Kommunikationszentrum und das Hauptquartier der al-Nusra-Front Terroristen sowie ihr Artillerie-Munitionsdepot zerstört worden seien. Die terroristische al-Nusra-Front, die in verschiedenen Regionen Syriens immer wieder Niederlagen durch die syrische Armee und die islamischen Widerstandskräfte erlitten hat, ist mit Unterstützung der Türkei immer noch in den Deeskalationsgebieten Syriens, einschließlich Idlib, im Nordwesten dieses Landes präsent, und ihre feindlichen Aktionen gehen weiter. Das russische Verteidigungsministerium gab Anfang August bekannt, dass es während einer Luftpatrouille in der Region Al-Tanf im Süden Syriens, an der Grenze zu Jordanien und dem Irak, die unter amerikanischer Kontrolle steht, eine Terroristengruppe beobachtet und ihre Mitglieder getötet habe. Laut Aussage des russischen Verteidigungsministeriums versteckte sich diese Terrorgruppe in gut ausgestatteten Unterkünften in der Wüste und ihr Hauptquartier befand sich in der Region Al-Tanf, wo sie von den Spezialeinheiten der US-Armee ausgebildet wurden. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar, bei Temperaturen um 24 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 23, Mashhad 20, Isfahan 23, Shiraz 28 und Bandarbas 34 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Soweit die Nachrichten. Der Krieg in der Ukraine läuft nicht gut für den Westen. Die Solidarität mit Kiew bröckelt, Washington ist zunehmend isoliert und in Deutschland fordern immer stärkere Kräfte das Ende der Selbstmordsanktionspolitik gegen Russland und die Öffnung der Gaspipeline Nord Stream 2, sagt der Bundesvorsitzende der Partei Neue Mitte, Herr Christoph Hörstel, in unserem Interview. Hören Sie den vierten Teil dieses Gespräches.
Herr Hossel, mit welchen Eindrücken sind Sie nach Deutschland zurückgekehrt?
Ich denke mir, der für mich stärkste Eindruck war Afrika. Ich habe also zum Teil weinend im Plenum gesessen, als die afrikanischen Verteidigungsminister sprachen. Der Dr. Kurenga vom Kongo ist mir in guter Erinnerung, der als einer der wenigen PowerPoint-Material mitbrachte. Und darin war ein Film enthalten, wie eine typische ISIS-Truppe einem seiner Soldaten den Kopf abschneidet mit einer Machete. Die ganze Versammlung war schockiert und diese läppischen 8 IS-Kämpfer, die da herumstanden, und wie soll man sagen, man hätte da oben rechts stark einblenden können, CIA gesponsert. Ja, so sehen diese Truppen aus, wie irgendwas Fremdes, fremdbezahltes, das gar nicht ins Land gehört und selbstverständlich nicht ernsthaft zum Islam steht oder sowas. Das hat mit Islam nichts zu tun, das hat mit den amerikanischen Geldgebern zu tun. Das sind Dinge, und der sich offen beschwert hat, aus wie vielen Richtungen und Stellen Terrorangriffe auf sein Land durchgeführt werden. Das war wirklich ein toller Vortrag, kann ich nur sagen. Und sehr beeindruckt hat mich auch, ich habe auch mit dem Dr. Kurenga, also mit dem Verteidigungsminister, nachher gesprochen, wir haben ein Foto zusammen gemacht und so weiter. Ich werde den Kongo besuchen, wir haben einiges besprochen, das ist sehr, sehr gut. Dann gab es da den Oberst Kamara von Mali, nicht? NATO ist gerade aus Mali rausgeflogen. Ein junger, sehr gut aussehender, ein zorniger junger Afrikaner. Ganz toll, ganz hervorragend, der eben sagt, wir wünschen Autonomie, wir haben keine Sicherheit. Mali hat vom internationalen Einsatz, er hat das sehr diplomatisch ausgedrückt, er meint natürlich Deutschland, Frankreich und andere nicht profitiert. Die Unsicherheit sei landesweit gewachsen. Mali hatte gar keinen Einfluss auf die Militäroperation und litt unter Einschränkungen, die Besatzer sozusagen oder die sich wie Besatzer aufgeführt haben, da in Mali dann verortet hatten. Dann gab es ja einen Militärputsch, nicht wahr, schließlich. Und dann sind eben solche Menschen wie der Oberst Kamara in die Regierungssessel gekommen. Und er bedankte sich sehr bei Russland. Alle Afrikaner, die da waren, haben sich so, ich will mal sagen, tief, herzlich und innig bei Russland bedankt. Man merkte, das ist nicht Politik, was hier passiert. Das sind leidende Völker, das sind leidende Menschen. Da steht viel Trauer und Terror und Leid dahinter. Und immer die Beklagnisse, 40 Reden mit Beklagnissen gegen die USA, gegen die NATO, gegen die EU, gegen AUKUS, gegen dies und das. Also das ist für mich als Westler, ich befasse mich nun mein ganzes Leben mit Außenpolitik, das war doch so schockierend, diese Klarheit auch, wie das kam und wie glaubwürdig und so etwas. Das habe ich da schon sehr mitgenommen. Und dass man auch beschreibt eben, Russland hat nicht viel Geld, aber sie machen es ehrlich und wir haben das Gefühl, man hört uns an auf Augenhöhe und wir werden ernst genommen und sowas ähnliches. Und das konnte man auch sehr praktisch sehen. Da hat ja auch der pakistanische Verteidigungsminister Stellung genommen und der hat den russischen Freund Indien nicht vertreten durch Verteidigungsminister bei diesem Mal, sondern nur durch Statement, schärfstens angegriffen wegen der berühmten Kaschmir-Frage. Ich habe mich ja selber in Kaschmir auch für die Kaschmiris und für eine Lösung dieses Problems eingesetzt. Und das würde ein gewisses Loslassen, ein gewisses Nachgeben Indiens tatsächlich auch erfordern. Und Indien möchte darüber nicht nachdenken. Die kämpfen im Grunde, diese beiden tüchtigen, guten Staaten kämpfen immer noch einen Konflikt aus, den die Briten geschaffen haben, um sie gegeneinander zu hetzen und da beschäftigt zu halten. Und wie Russland das akzeptiert hat, diese Schimpfkanonade gegen Indien aus Pakistan, das fand ich absolut, wie soll man sagen, sehr großzügig, sehr anständig und sehr ehrlich. Das ist erstaunlich, das machen die Russen, das halten die durch, ja. Und das ist für mich auch so ein, wie soll man sagen, ein Maßstab, wie man tatsächlich auch mit internationalen Konflikten unter, wie soll man sagen, Kooperationspartnern und unter Freunden ist. Eine russisch-indische Verhältnis ist nur wirklich ein sehr gutes, ja. Wie man damit umgehen kann. Es gibt ja ein so enges Verhältnis zwischen Pakistan und Russland nicht, aber ich erinnere mich, dass ich eben 2015 auf russische Einladung in diesem berühmten Marrakesch-Regionalkongress des Putin-Clubs Valdai, ja. Putin hat den begründet und stark gefördert, tritt da auch immer auf, wenn die große Veranstaltung haben. Valdai Club hatte mich eingeladen. Ich gehörte zu den wichtigsten Rednern dort und ich habe eben intensiv dafür geworben, dass Russland sich Pakistan annähert und schafft gute Beziehungen, weil man zu viele gemeinsame Interessen hat einfach und weil Russland sich nicht einseitig sozusagen mit Indien engagieren sollte und praktisch Teil des Konflikts dadurch indirekt auch werden könnte. Das soll man alles vermeiden, sondern versuchen auszugleichen und hier möglichst breite Beziehungen zu haben, also auch mit Pakistan, gerade auch mit der islamischen Bewegung, finde ich auch sehr wichtig. Es gibt dieses gute russisch-iranische Verhältnis. Warum nicht auch gute russisch-sunnitische Verhältnisse, will ich einmal sagen. also mit dem Rest der islamischen Welt sehr wichtig. Ich hatte darum geraten, dass man auch mit der islamischen Bewegung näher zusammenrückt. Schließlich habe ich sogar gesagt, Russland sollte versuchen, den USA das Monopol der Zusammenarbeit mit IS zu entringen, ja? Denn ich weiß ja, dass hinter IS, das sind ja nicht nur gekaufte Söldner oder sowas ähnliches, da stehen schon auch Menschen dahinter, die ein bestimmtes Staatswesen anstreben. Und das ist nicht völlig durchgeknallt oder verrückt. Nicht bei einigen schon, mit denen kann man gar nicht reden, die sind vollkommen verrückt, aber andere sind da durchaus, können ernsthafte Gesprächspartner sein. Und das auszuloten, wer ist denn eigentlich verhandlungs- und zusammenlebensfähig, auch in solchen Kreisen, das fand ich etwas sehr Wichtiges für Russland auch, weil man das eben nicht als Monopol der CIA überlassen darf. Das habe ich wörtlich so gesagt. Das ist immerhin ein Vortrag, den die Russen vorher angeguckt haben, geprüft haben und haben dann gesagt, jawohl, das interessiert uns, das lassen wir zu. Ich wurde eingeladen mit diesem Vortrag, den ich vorher vorgelegt hatte. Und das hieß, die Russen wollten diese Meinung auf ihrem Kongress. Das war auch interessant, als ich damals anfing zu sprechen gegen Kenneth Adelson, der amerikanische Vertreter. Als mein Name aufgerufen wurde, stand der ruckartig auf und ich begann meinen Vortrag und er verließ den Saal. Und ich habe ihm noch nachgerufen, er möge doch bitte bleiben, das sei traurig und so weiter, das half aber nichts. So, das sind also ist die Breite der russischen Politik auch im Rahmen dieser Konferenz. Und das finde ich auch sehr beeindruckend als etwas, das ich da mitnehmen konnte.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe Moral islamisch gesehen. Moral islamisch gesehen. Dieser Teil behandelt die Tatsache, dass Wissen und Glauben einander begleiten müssen. Beim letzten Mal haben wir daran erinnert, dass der Prophet des Islams, Gottes Segen sei auf ihm und Friede seinem Hause, in einer Ära seine Kulturrevolution begonnen hat, in der es auf der arabischen Halbinsel dermaßen wenige Schriftkundige gab, dass man sie an einer Hand hätte abzählen können. Fast die ganze Bevölkerung bestand aus Analphabeten. Es herrschte weitgehend Unwissenheit. Dies war die Atmosphäre, in der Gott, der Weise und Allwissende, zum Lesen und Schreiben auffordert und erklärt, dass der Prophet den Auftrag hat, jene Leute, die in Unwissenheit zubrachten und dem Irrtum verfallen waren, das Buch und Weisheit zu lehren. Dieselben Menschen, die einst in Unwissenheit zugebracht hatten, begründeten bald darauf die glänzende islamische Zivilisation. Wir möchten nun einen weiteren wichtigen Aspekt der islamischen Kulturethik behandeln. Ein besonderes Merkmal der islamischen Kulturethik ist die Verknüpfung von Wissen und Glauben. Der Koran sagt hierüber am Ende des Verses 11 der Sura Mujadela, Sura 58, so erhöht euch Allah diejenigen von euch, die glauben, und diejenigen, denen das Wissen gegeben worden ist, um Rangstufen. Und Allah ist dessen, was ihr tut, kundig. An diesem Vers ist zu erkennen, dass im Islam Wissen und Glauben unzertrennlich zusammengehören. Historische Erfahrungen und Ereignisse in unserer jetzigen Zeit zeigen, welche irreparablen Schäden die Trennung von Wissen und Glauben zur Folge gehabt haben. Einmal ganz abgesehen davon, bleibt der Glaube dank Aufklärung durch die Wissenschaft, Wissen und Erkenntnis von Aberglauben befreit. Wenn sich der Glaube von der Wissenschaft abkehrt, wird er zu einer starren Überzeugung und treibt den Menschen in die Ziellosigkeit und den Irrtum. Aber umgekehrt gilt auch, dass Wissen und Wissenschaft minus Glauben so viel bedeuten, wie wenn man eine Waffe einem bösartigen Unruhestifter überlässt oder im nächtlichen Dunkel einem professionellen Dieb eine Leuchte in die Hand gibt, damit er kostbare Gegenstände entwendet. Ostad Mutahhari, der große islamische Denker und Märtyrer, hat die Notwendigkeit von sowohl Wissen als auch Glauben wie folgt beschrieben. Wissen und Wissenschaft spenden uns Erhellung und Macht und Glauben spendet uns Liebe und Hoffnung. Die Wissenschaft konstruiert die Mittel und der Glaube baut das Ziel auf. Die Wissenschaft beschleunigt und der Imam gibt die Richtung an. Wissen bedeutet Können und Glauben bedeutet das Gute wollen. Die Wissenschaft ist die externe Revolution und der Glaube die innere. Die Wissenschaft macht die Welt zu einer menschlichen Welt und der Glaube die Seele zu einer menschlichen Seele. Die Wissenschaft gestaltet die Natur und der Glaube den Menschen. Wissen und Wissenschaft machen den Verstand schön und der Glaube verleiht der Seele Schönheit. Wissen ist das Schöne am Denken und Glauben das Schöne der Empfindungen. Die Wissenschaft ist externe und der Glaube interne Sicherheit. Die Wissenschaft bringt Sicherheit gegenüber der Gefahr von Krankheiten, Überschwemmungen, Erdbeben und Orkanen. Und der Glaube bringt den Menschen vor seelischem Stress, Einsamkeit und dem Gefühl der Schutzlosigkeit und Sinnlosigkeit in Sicherheit. Es ist also notwendig, dass Wissen und Glaube parallel zueinander auf allen Schauplätzen des Lebens eine Rolle spielen. Dies ist so wichtig, dass Imam Sajjad, Friede sei mit ihm, gesagt hat, wenn die Menschen wüssten, welche Werte in dem Erwerb von Wissen und Kenntnis verborgen liegen, würden sie sich um den Wissenserwerb bemühen, selbst wenn dabei ihr Blut vergossen würde oder sie gezwungen wären, in die Tiefe der Ozeane abzutauchen. Kafi, Buch Faslul Ilm. Aus der Verknüpfung von Wissen und Glauben gemäß der islamischen Kultur ergibt sich der wichtige Punkt, dass Wissen Verantwortung mit sich bringt. Das Wissen eines Gelehrten, der seine Kenntnisse nicht im Interesse der Gesellschaft einsetzt, nichts für die Erhellung der öffentlichen Meinung tut und keinerlei Mühe auf sich nimmt, um zu verhindern, dass die Gesellschaft in den Abgrund der Unwissenheit stürzt, gilt gemäß der islamischen Moralordnung als wertlos. Ein solcher Gelehrter wird heftig getadelt. Über einige jüdische Gelehrte, die nicht ihren Pflichten nachkommen, spricht Gott in der Sure Jumu'ah, Sure 62, im Vers 5. Das Gleichnis derjenigen, denen die Tora auferlegt wurde, die sie aber hierauf doch nicht getragen haben, ist das eines Esels, der Bücher trägt. Schlimm ist das Gleichnis der Leute, die Allahs Zeichen für Lüge erklären. Und Allah leitet das ungerechte Volk nicht recht. Wenn einige Gelehrte keine solche Verantwortung verspüren, liegt es gemäß der islamischen Überlieferung daran, dass sie sich von weltlichen Reizen dazu verleiten lassen, ihr Wissen nur im eigenen Interesse zu nutzen. Imam Sadiq, Friede sei mit ihm, war das Sinnbild für Wissen und Glauben in Person. Er hat gesagt: Wenn ihr einen Gelehrten seht, der das Weltliche liebt, dann klärt die Gesellschaft über seine wahre Position auf und wisset, dass er nur Religiosität vorgibt, denn jeder umwirbt das, was er liebt. Dann fügte der Imam hinzu: Gott hat dem David offenbart, lass zwischen mir und dir keinen Gelehrten, der vom Diesseits geblendet ist, stehen, denn er wird dich aus dem Reich meiner Freunde vertreiben. Solche Leute sind wie Straßenräuber, die den Dienern auflauern, die nach mir streben. Ein weiterer Grund dafür, dass Gelehrte nicht ihrer Pflicht nachkommen, ist der, dass sie den Zentren weltlicher Macht zugeneigt sind und ihnen dienen. Sie stellen ihr Wissen unverantwortlich den Herrschsüchtigen zur Verfügung und werden zu ihren Handlangern. Jeden Befehl, den das Machtzentrum herausgibt, führen sie kritiklos durch, auch wenn es zum Nachteil der menschlichen Gesellschaft sein sollte. Sie handeln wie willige Sklaven im Interesse des Herrscherapparates. Der Prophet des Islam, Salawatullah alai, sagt in diesem Zusammenhang: Solange die Religionsgelehrten nicht den Schauplatz der Weltenliebe betreten, sind sie die zuverlässigen Stützen der Propheten Gottes. Da wurde er gefragt, was denn mit dem Betreten des Schauplatz der Weltenliebe gemeint sei. Er sagte: Diese Religionsgelehrten sind daran zu erkennen, dass sie denen gehorchen, die nach politischer Vorherrschaft streben. Wenn ihr seht, dass sie sich den Zentren der Machtsüchtigen genähert haben, dann trennt eure Reihen von ihnen. Es geht weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Raketenfregatte Separ. In den letzten Jahren hat die Marine der Islamischen Republik Iran große Fortschritte in Richtung militärischer Autarkie und bei der einheimischen Herstellung aller Arten von Schiffen, insbesondere von Kriegsschiffen, gemacht. Eine der Errungenschaften auf diesem Gebiet ist die Raketenfregatte Separ, zu Deutsch Schild, die am 5. Dezember 2017 in Anwesenheit von Amir Hotami, dem damaligen Verteidigungsminister Irans, und Admiral Khan Zadeh, dem damaligen Kommandeur der Marine der Islamischen Republik Iran, im Hafen von Anzali, der Marineflotte der Armee in der 4. Marineregion im Kaspischen Meer, hinzugefügt wurde. Die Raketenfregatte Separ ist die 4. Raketenfregatte der Sina-Klasse, die in Zusammenarbeit mit der Organisation der Marineindustrie, des Verteidigungsministeriums und der Marine der Islamischen Republik Iran gebaut wurde. Insgesamt 4 Raketenfregatten gehören zur Sina-Klasse, die von Spezialisten der iranischen Marine entworfen und hergestellt wurden. Diese sind Peikan, Jushan, Derafsh und Separ. Sie sind in der Nordflotte der Marine im Kaspischen Meer im Einsatz. Die Fregatte Separ ist die 4. der Fregatten der Sina-Klasse, die von geschickten einheimischen Fachleuten der Schifffahrtindustrie Shahid Tamjidi Anzali gebaut wurde. Einheimische Spezialisten haben die Separ-Raketenfregatte unter schwierigsten Sanktionen gebaut. Sie ist eine der modernsten Fregatten in Bezug auf Kommunikationsausrüstung und Waffensysteme. Schnelles Manövrieren, hohe Geschwindigkeit, Boden-Boden-Raketensystem, Luftabwehr- und Bodenabwehrsystem sind einige der herausragenden Fähigkeiten dieser Fregatte. Sie wurde in 2,5 Jahren gebaut und mit ihrer Aufnahme in die Marine wurde ein weiterer großer Schritt getan, um die Autorität Irans im Kaspischen Meer zu erhalten und zu fördern. Admiral Amir Rastegari, der Leiter der Organisation der Marineindustrie des Verteidigungsministeriums, sagte bezüglich der Raketenfregatte Separ: Diese Fregatte hat die Fähigkeit, mit modernen Fregatten der Welt zu konkurrieren und bei unterschiedlichen Wetterbedingungen zu operieren. Die Fregatte Separ ist 47 Meter lang, 7,1 Meter breit und 15 Meter hoch und hat eine Höchstgeschwindigkeit von 35 Knoten. Sie ist mit einer Vielzahl inländischer fortschrittlicher Waffen ausgestattet, darunter ein Boden-Boden-Raketensystem, 76 und 40 mm Kanonen sowie einem Feuerleitradar mit der Fähigkeit, Kampfflugzeuge und Marschflugkörper zu verfolgen. Die Schiffe der Sina-Klasse, einschließlich der Fregatte Separ mit 31 Besatzungsmitgliedern, haben eine Wasserverdrängung von 275 bis 300 Tonnen, werden von 4 3500 PS Motoren angetrieben und erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 35 Knoten, was ungefähr 65 Kilometer in der Stunde entspricht. 4 Generatoren mit jeweils 140 Kilowatt sind für die Erzeugung von elektronischem Strom für verschiedene Anwendungen auf diesen Schiffen verantwortlich. Durch die Anwendung der Ergebnisse wissenschaftlicher Forschungsprojekte, die im Land durchgeführt wurden, und durch die richtige Platzierung der Ausrüstung in verschiedenen Teilen des Schiffes sowie aufgrund anderer effektiver Faktoren hat diese Fregatte ein sehr gutes Gleichgewicht und Stabilität auf rauer See und wird für Patrouillenmissionen in nahegelegenen Gewässern bis 200 Meilen, 320 Kilometer eingesetzt. Die 76 mm Kanone Fasch 27 in der Mitte der Fregatte mit einer Feuerrate von 120 Schuss pro Minute und einer maximalen Reichweite von 17 km, einer Reichweite von 12 km gegen Oberflächenziele und 7 km gegen Luftziele, ist die Hauptkanone der gepanzerten Fregatte. Die 40 mm Kanone Fatah 40 mit einer Feuerrate von 300 Schuss pro Minute, einer effektiven Reichweite von 4000 Metern gegen Luftziele und 6000 Metern gegen See- und Landziele und einer Endreichweite von 12 km ist eine weitere Waffe, die im hinteren Bereich der Fregatte eingebaut ist. Die SEPAL verwendet 4 Marschflugkörperwerfer der Nur- oder Qader-Klasse mit einer Reichweite von 120 bis 250 km. In einer neuen Entwicklung wurde die Fregatte SEPAL bei der Militärübung der Marine im Kaspischen Meer mit 8 Antischiffs-Marschflugkörperwerfern ausgerüstet, während früher die maximale Raketentragfähigkeit dieser Fregattenklasse bei 4 Raketenwerfern lag. Das Sena-Projekt, bei dem auch die Fregatte SEPAL gebaut und in Betrieb genommen wurde, wurde auf der Grundlage der Erfahrungen des Baus leichter Raketenfregatten während des auferlegten Krieges Iraks gegen Iran entworfen und gebaut. Diese Fregatten haben im Vergleich zu größeren Kriegsschiffen bessere Fähigkeiten in relativ kleinen und geschlossenen Umgebungen wie dem Persischen Golf und dem Kaspischen Meer. Vor dem Sieg der Islamischen Revolution kaufte Iran eine Reihe Geleitzerstörer von Frankreich, die mit in den USA hergestellten Antischiffsraketen Harpoon ausgerüstet waren. Etwa 15 dieser Schiffe wurden aus Frankreich bestellt, von denen 12 geliefert wurden, die während der Kriegsjahre bei verschiedenen Missionen im Persischen Golf und in der Straße von Hormuz mehrfach eingesetzt wurden. Die Pecan-Fregatte war eines der Schiffe dieser Klasse, dem es gelang, während der Operation Morvarid-Perle im Dezember 1980 mit Hilfe der Luftwaffe einen Großteil der irakischen Marine im Persischen Golf zu versenken. In den folgenden Jahren wurde im Süden des Landes die Modernisierung dieser Raketenfregatten abgeschlossen und ein Teil der Elektronik- und Waffensysteme dieser Schiffe wurden ersetzt und aktualisiert. Aufgrund der Entschlossenheit der Verteidigungsindustrie und der Marine, diese Fregatten im Land zu bauen, wurden die Fregatten der Pecan-Klasse im Rahmen des Sena-Projekts auf der Grundlage eines ausländischen Modells gebaut, nämlich dem Geleitzerstörer La Combattante. Mit Ausnahme der Ähnlichkeit in der Struktur und 2 Artilleriewaffen unterscheiden sie sich jedoch in anderen Komponenten vollständig vom ausländischen Modell. Diese Fregatte profitiert von im Inland produzierter Ausrüstung und modernen Technologien. In Wahrheit hat sich die iranische Verteidigungsindustrie nicht mit der Aufrüstung des französischen Geleitzerstörersmodells zufrieden gegeben und widmete sich dem Design und Bau einer neuen Generation leichter Raketenfregatten, die auf dem ursprünglichen französischen Design basierten. In diesem Konzept sind auf diesen Schiffen Antischiffsmarschflugkörper, Radar- und optische Systeme sowie 40 und 76 mm Kanonen installiert. Gleichzeitig werden auch Flugabwehrraketen in einigen Fregatten dieser Klasse eingesetzt, beispielsweise in der Fregatte Sere, der neuesten Fregatte der Sina-Klasse. Tatsächlich können diese Schiffe in einem kombinierten Modus eingesetzt werden. Einige von ihnen verfügen über Flugabwehrraketen und andere über Oberflächenabwehrraketen. In 2003 wurde das erste im Inland gebaute Schiff auf Basis der La Commandant-Fregatte mit dem Namen Pecan in Erinnerung an die legendäre Pecan-Fregatte, die bei der heiligen Verteidigung im Auferlegten Krieg eingesetzt war, an die iranische Marine der 4. Region im Hafen von Anzali am Kaspischen Meer geliefert. Im Jahr 2017 wurde mit der Hinzufügung der Raketenfregatte Separ mit guter Manövrierfähigkeit und hoher Geschwindigkeit sowie modernen Waffensystemen die Lieferung von 4 Schiffen dieser Fregattenklasse an die Nordflotte der Marine abgeschlossen. In den 9 Schiffen, die in Iran gebaut werden, einschließlich der Fregatte Separ, wurde auf der Kommandobrücke der Fregatte ein neues optisches System installiert, mit dem die Kanonen der Fregatte in Situationen abgefeuert werden können, in denen aus irgendeinem Grund das Radar nicht funktioniert. Ein weiteres wichtiges Aufrüsten, das zum ersten Mal bei dieser Fregatte zu sehen ist, ist die Verwendung des Feuerleitradars Sarmen. Dieses Radar wurde zum ersten Mal auf dem Zerstörer Damowand installiert. Ein X-Band-Radar, das verwendet wird, um das Feuer von Raketen zu kontrollieren, wurde ebenfalls in diesem Schiff eingesetzt. Zu den Fähigkeiten dieses Radars gehören elektronische Unterstützungsmaßnahmen, Pulskompression, Einsatz von Techniken zur Entstörung und Konfrontierung von Antistrahlungswaffen, Senden von kontinuierlichen Wellen und Pulsedopplern, Pulskodierung, intermittierende und unregelmäßige Frequenzänderungsfähigkeit und die Veränderung der Polarisation, um elektronischen Kriegsführungsmaßnahmen zu begegnen. Bei elektronischen Unterstützungsmaßnahmen werden Daten durch passives Abhören militärischer elektromagnetischer Strahlung gesammelt. Mit einfachen Worten, die Arbeit von ELOUM-Systemen, also elektronische Unterstützungsmaßnahmen, besteht darin, den Kampfraum zu durchsuchen, jedes Telekommunikationssignal, Satellitenwellen oder Radar des Feindes zu identifizieren. Außerdem führt es Aktionen wie Erkennung und Abfangen, Aufzeichnung und Analyse sowie Entdeckung der Strahlungsquelle durch. Werden die Quellen als feindlich erkannt und sollen vernichtet werden, werden die Waffensysteme schnell mit der gewünschten Information versorgt und es wird auf die Quelle der feindlichen Wellen gefeuert. Was bei der Raketenfregatte Separ im Gesamtblick erkennbar ist, ist die Bündelung von Feuerkraft auf einer kleinen Plattform zusammen mit dem erstmaligen Einsatz des iranischen Feuerleitradars Sarmen im Sina-Projekt. Die Fregatte Separ gewährleistet zusammen mit anderen Kriegsschiffen und anderen iranischen Verteidigungselementen die Interessen und Sicherheit Irans im Kaspischen Meer. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@parstoday.com und unsere Postanschriften in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.